Wir können nicht erwarten, dass Menschen gutes Geld zahlen und dann einen Abend weg von zu Hause, nur um was Dekoratives zu sehen.
Letztens war eine Freundin von mir bei einer Produktion von mir und sagte danach, sie hatte den ganzen Abend das Gefühl, sie wird am Hirn gekratzt, ohne dass sie vorher wusste, dass es sie da juckt.
In Kriegszeiten blüht Sachen wie Musicals und Operette auf, weil eigentlich Menschen haben Lust auf Escape. Man will eigentlich so halt eher singy, singy, dancy, dancy haben.
Hallo und herzlich willkommen bei Des Pudels Kern. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse und unterhalten uns hier einmal im Monat mit Musik.
Wir leben in einer immer komplexer werdenden Welt. Eine Frage, die wir uns beim Pudel öfter stellen, ist, worum es eigentlich im Kern geht. Und wir haben heute zwei Menschen zu Gast, die sich genau das zur Profession gemacht haben: komplexe Stoffe zu durchdringen und den Kern und manchmal sogar gleich mehrere Kerne freizulegen.
Lydia Steyer ist eine international gefeierte Regisseurin und derzeit Theaterdirektorin in Luzern. Und Friederike Scheunchen ist Dirigentin. Sie arbeitet mit großen und renommierten Orchestern und hat das freie und sehr neue Ensemble Scope gegründet. Lydia Steyer inszeniert gerade am Festspielhaus Baden-Baden die Oper Frau ohne Schatten von Richard Strauss. Der Stoff von Frau ohne Schatten ist maximal verwirrend, von der Musik ganz zu schweigen.
Deshalb haben wir für euch eine Kurzfassung der Geschichte vorbereitet. Eine weiße Gazelle wird erlegt, die Tochter des Geisterkönigs geheiratet, an die man vergessen hatte, noch einen Schatten dran zu machen. Und die drei ungeborenen Kinder der armen Frau beklagen sich aus dem Topf mit der Fischsuppe. Am Ende hat die Kaiserin Mitleid mit dem Volk und der Kaiser wird doch nicht zum Steinsockel. Dazu wird serviert eine sehr kalorienhaltige Musik mit großem Orchester, Glasharmonika und chinesischen Gongs.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, wen interessiert heute so eine hyperexpressive, opulente Musik und wer will sich an so einem romantischen Märchenstoff von vor 100 Jahren abarbeiten? Wir finden, die Musik ist wunderschön und man könnte auch die Gegenfrage stellen und sagen, gerade jetzt ist es eine lebensentscheidende Fähigkeit, aus so einem Wirrwarr der Gefühle und der Strenge etwas Wesentliches herauszuziehen und vielleicht sogar Antworten auf ganz aktuelle Fragen zu finden.
Wir fragen uns daher in dieser Folge, inwiefern die Oper eigentlich als Life-Coach taugt. Und wir schauen, was die beiden so in ihrer Werkzeugkiste haben, was den Umgang mit Opern und Partituren und natürlich auch mit dem Leben angeht. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Hören von Des Pudels Kern mit Friederike Scheunchen und Lydia Steyer.
Die erste Frage wäre, warum ihr das macht, was ihr macht.
Ich habe ganz viele Interessen. Aber ich bin nicht wirklich sehr gut in irgendwas. So wirklich, ich meine, ich war ziemlich gut als Sängerin, als Klavierspielerin, aber nicht, ich war ein bisschen zu faul, einfach so wirklich genial zu werden. Ich schreibe auch ziemlich gut, bin okay in Skizzieren, kenne mich auch mit Kunstgeschichte, aber ich war, keine Ahnung, ich habe wirklich nie das Drive, so als Professorin zu werden in alle diese Disziplinen und ich glaube, das ist irgendwie bei Oper genau richtig, dass man ziemlich gut ist in viele Sachen, aber not great. Mhm. So irgendwie passt das.
Ja.
Ja. Und es ist auch irgendwie so eine Ehre, so und eine geile Herausforderung, Musik sichtbar zu machen. Und wirklich so quasi, dass man Bilder zeigt aus Klang und wirklich Geschichten erzählt, nicht nur die direkte Geschichten, was eine Oper beschreibt, aber dass man versucht, immer das Storytelling neu zu entdecken und das an ein Publikum zu geben, mit vielleicht neuen Perspektiven. Das ist schon eine gigantische Gelegenheit, einfach seine schöne Art und Weise ein Leben zu verbringen.
Mhm. Wie ist bei dir?
Also der Anfang auf jeden Fall so ähnlich wie bei dir. Ich bin auch in einem musikalischen Elternhaus groß geworden und war schon irgendwie mit 3 im ersten Kammermusikkonzert und mit 6 in der ersten Bruckner Sinfonie und so. Also meine Eltern sind auch, mein Papa ist Berufsmusiker und mein ganzes Leben hat sich eigentlich um Musik gedreht, bis ich dann in der Jugend auch angefangen habe, Theater zu spielen und da eine ganz große Leidenschaft auch entwickelt habe und dann eben beides so ein bisschen parallel gemacht habe und mich dann aber im Studium für Musik entschieden habe und jetzt nach dem Studium und in der Arbeit beide Welten verbinden kann, was total schön ist. Also einerseits Musik und andererseits aber auch Theater, weil ich beides faszinierend finde und gerade eben dieses Zusammenspiel toll finde.
Du bist ja auch so in den extremen große Orchester und freie kleine Ensembles, wie dein eigenes ja auch. Warum brauchst du diese beiden Welten oder was findest du in diesem Spagat?
Bei Projekten, die ich komplett selber kuratiere und künstlerisch komplett von der Wiege auf mitentwickle, kann ich natürlich auf eine andere Art mitgestalten und künstlerische Entscheidungen treffen, als wenn ich irgendwo hinkomme und eine Einstudierung mache. Und beides ist aber irgendwie toll, weil es ist auch mal schön, einfach hinzukommen und der Probenplan ist gemacht, man bekommt die Noten, man bereitet sich vor, ist da und ist dann wieder weg im Vergleich zu, man baut irgendwie alles zusammen und ist für alles irgendwie letztendlich verantwortlich.
Ich würde eigentlich gerne, bevor wir in eure konkrete Arbeit noch genauer einsteigen, eigentlich nochmal wissen, was ist die Faszination an der Musik? Warum geht ihr da so gerne rein? Was macht Musik mit euch?
Ich weiß nicht, wie man das... Wie sagt man auf Deutsch? Synästhetisch ist mal ein bisschen, weil ich habe immer so Formen, so ganz konkrete Formen in Musik bekommen. So zum Beispiel jetzt, ich habe gerade Rosenkavalier inszeniert und dann müsste ich immer nach Hause rennen, um Bach zu hören für gerade Linien und für Vierecken. Ich bräuchte Vierecken. So nach so diesem Strauß, die ganze Spielzeit ist Strauß und irgendwie so ich... So Farben und Shapes und alles, das war immer so ein Teil von was Musik für mich machte. Und das ist auch die direkteste Art und Weise, wie man an Emotionen kommt. Oper als Form, so diese Schichten von Künstlichkeit, eigentlich das im idealsten Form, es dient, um eine unmögliche Ehrlichkeit zu schaffen, eine Direktheit, das wirklich an unsere Essenz geht.
Thank you.
Wenn du sagst, dass das so direkt mit dem Leben verbunden ist, du hast den Rosenkavalier angesprochen, jetzt kommt Frau ohne Schatten in Baden-Baden, das scheint einem ja, also mir zumindest fast schon ein bisschen weit weg. Es ist so übertrieben, so hyperexpressionistisch, Herr der Ringe, Game of Thrones, Welt, so. Ja. Kannst du da mit deinem eigenen Leben, mit deinen eigenen Erfahrungen noch direkt andocken bei dieser Intensität? Und
ich meine, bei Frau ohne Schatten gibt es eine sehr, sehr besondere Verbindung zu mir, was das Stück ist komplett unmöglich. Es ist wirklich uninszenierbar. Ich meine, wenn ich überlege, wenn wir über eine Einfachheit oder Direktheit oder eine Purheit sprechen, das hat alles Strauß fast nicht. Es ist wirklich, es ist so übergefühlt und so, wie kann man sagen, manchmal will man einfach nur ein Toast essen und nicht mit so viel Foie Gras drauf.
Ja.
Aber trotzdem muss man irgendwas finden, was ehrlich ist und was so einfach und wirklich das Kern, das Skelett finden. So Barock ist immer so, der Haut und Blut und Muskelstruktur ist immer sehr nah an der Skeletten bei Strauss. Es gibt eine gewisse Adiposität. Aber der Aufgabe ist für mich immer relativ das Gleiche. Natürlich so die Musik irgendwie in Bilder zu stellen, das muss immer so die Musik dienen in der ersten Linie und dann so irgendwas an die Geschichte zu finden, was uns jetzt, unsere Gesellschaft, unsere Gegenwart anspricht und so quasi ein Spiegel aufhält zu unserer Zeit und was irgendwie für mich als Mensch und als Regisseurin eine Ehrlichkeit präsentiert, einen Blickwinkel finden, das ist fast wie natürlich vorkommt, was nicht einfach ist in einer Form, was die Antinatürlichkeit ist, eigentlich wie Strauss.
Hast du den Kern schon gefunden bei Frau ohne Schatten?
Ich habe einen Kern gefunden für diese Produktion, auf jeden Fall.
Und? Welcher ist es?
Naja, es ist nicht irgendwie, ich will nicht mit so gewichtige so Themen unbedingt umgehen, aber ich habe dieses Angebot bekommen, als ich in ein Krankenhaus war und mein Sohn, der damals, glaube ich, so 8 Monate alt war, der war in Behandlung für Krebs. Und das war irgendwie, es war surreal, weil ich habe das Stück natürlich erstmal durchgeschaut und war so halt, es geht um die Tatsache, dass wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann hat man plötzlich einen Schatten. Und vorher hat man keine Schatten. Das Licht geht durch einen Mensch wie Glas. Und dann, aber ich war in die bizarre Position, wo, da musste ich überlegen, aber wenn man ein Kind hatte und dann verliert, geht mal wieder zu Glas. So dieses bizarre, so männerbezogene Märchen über so was eine Frau ausmacht, müsste ich ein bisschen auseinander montieren, auch in die Inszenierung und quasi, dass man ein bisschen kritischer umgeht mit diesen Themen. Ich dachte, man kann so als Frau in meiner Position damals natürlich mit einem Kind, der, wo man nicht wusste, ob das Kind überleben würde, und der hat überlebt, wir haben echt Glück gehabt. So eigentlich für Frauen jetzt, man kann einfach nicht irgendwie mit so einem Stück kommen und sagen, man hat nur einen Wert als Frau, wenn man Kinder kriegt, Punkt. Das ist fahrlässig. Und so, das war wirklich so, um unsere Gesellschaft anzuschauen, wie Frauen, so die Wertschätzung von Frauen überhaupt mal skaliert wird. Und ja, das war das Beginn von unserem Prozess, und wir haben eine Struktur gefunden, was das wirklich sehr ernsthaft und teils kritisch und sehr tragisch eigentlich betrachtet.
Wir haben für uns so das kleine Oberthema Oper als Life-Coach gewählt, und wir haben gedacht, wir fragen euch mal zu zwei handwerklichen Dingen. Wir leben ja in einer sehr komplexen Welt, die wird schneller, die wird komplexer, die wird undurchschaubarer. Das ist ja eigentlich was ihr professionell dann auch eigentlich faced, so die ganze Zeit. Ihr kriegt so ein dickes Buch oder noch ein Libretto und alle möglichen Sachen, eine riesen Partitur, und ihr müsst es überhaupt durchschauen und dann eine Ordnung reinbringen in so einen bei Strauss besonders extrem vielleicht. Das als ein Aspekt sozusagen, also was kann man von euch aus eurer Professionalität eigentlich lernen, um vielleicht oder übertragen auf Komplexität, die einem an anderer Stelle im Leben begegnet. Und das andere wäre, sowas kann man eigentlich von den Stoffen lernen. Ne? Da waren wir jetzt gerade schon so ein bisschen drin. Genau, wo dockt man da an oder auch nicht, wenn es zu absurd ist?
So einen einzigen Tool habe ich mindestens nicht. Das ist einfach so, ich spaziere wahnsinnig oft und lang und ich drehe immer unterschiedliche Szenarien in meinem Kopf durch. So, wie wäre es mit dieser Idee? Nee, im dritten Akt wird es nicht passen, dann geht's nicht. Und dass man wirklich so die Zeit nimmt und wirklich so fast wie kleine Kriegsfiguren auf ein keine Ahnung, so Landeskarte oder sowas, dass man sagt, okay, wenn man einen Panzer darstellt, kann man über die Brücke kommen? Nee. Und das irgendwie, ja, man dreht es und man wendet irgendwie unterschiedliche Facetten an Licht, und dann irgendwann mal kommt eins und das ist irgendwie besonders interessant. Und dass man dann das Stress testet, sogar wirklich gegen das ganze Stück und okay, das kann die Geschichte irgendwie tragen, aber ist es sinnlich? Für mich ist es wichtig, eine Klarheit, eine Geschichte zu erzählen, dass es verständlich ist, dass Menschen mitgehen, aber ich finde es auch super wichtig, dass man auch ein Publikum verführt, dass man auch eine große Lust und Appetit baut in ein Publikum, dass sie mehr sehen wollen. Ich habe irgendwie auch gelernt, und ich weiß nicht, ob das Handwerk ist, aber mein Professor in den USA hat gesagt, wenn du die nicht schnappst innerhalb von den ersten 10 Minuten, kriegst du die nie. So, deswegen ist es quasi die erste Reihe von Bildern, und wie das mit Musik geht, ist immer so das absolut fast das Wichtigste in einer Oper.
Aber versuchst du erstmal so einen Kern, also das Wesentliche zu finden in dem Stoff? Oder gar nicht unbedingt?
Es gibt wenig Stücke, die so simplistisch sind, dass es nur einen Kern gibt. Und zum Beispiel, ich habe, das war vor einem Jahr oder sowas, ein Figaro gemacht. Und ich liebe dieses Stück und ich kenne es sehr gut. Aber ich habe mit dieses Figaro wirklich versucht, weil wir kennen immer so dieses sehr pastellige, lustige, inhaltsleere Versionen. Und ich war so, was ist das in diesem Stück? Und was bewegt sich die Menschen und warum, ich meine, was kann man drehen? Welche kleine Schrauben kann man irgendwie interessant drehen, dass das Ding einfach anders wahrgenommen wird? Dass es uns was sagt, dass es nicht nur dekorativ ist, weil ich habe irgendwie langsam einfach ein immer größer werdendes Problem an dekoratives Theater. Es muss was sagen, ansonsten hat es keinen Sinn. Und ich meine, wir können nicht erwarten, dass Menschen gutes Geld zahlen und dann einen Abend weg von zu Hause, nur um was Dekoratives zu sehen. Und ich habe wirklich so versucht, was ist in unserem Leben jetzt? Was passiert in unserer Gesellschaft, was irgendwie in Figaro zu finden ist? Und nicht aufgepresst wird, aber was ist schon drin? Und das war wirklich So ist es dieses Klassenkampf in Figaro zwischen so die Bediensteten und die Adeligen und diese komische dünne Schicht in die Mitte. Und das war wirklich, ich habe das gedreht und gedreht und gedreht, und dann irgendwann mal so kam man auf diese Rebellische. So, wenn Figaro echt nicht nur so eine lustige Ex-Barbier ist, aber wenn er wirklich eine Hass hat gegen dieses System. Und das ist echt die Zeit von Wut jetzt, aber Wut ohne Zweck. Und wenn Figaro wirklich so, wenn sein Ziel ist, dieses ganze System irgendwie so zu toppeln, dann was bedeutet das für das Stück? Und es hat irgendwie Hand und Fuß gehabt. Ja, man muss irgendwas finden, was die Musik so brandaktuell macht und auch die Geschichte und das ist viel Überlegung, man muss das Stück gut kennen, man muss die Musik gut kennen, man muss analysieren können und ja, hoffentlich findet man die richtige Facette und
Wie ist das bei dir, wenn du da so eine dicke Partitur vor dir liegen hast, dann gerade bei einer Oper, das wird ja unglaublich komplex. Dann ist jedes Wort ist auf eine Note und auf eine Harmonie bezogen und so weiter. Wie verschaffst du dir dann einen Überblick? Wie steigt man da durch?
Also ich glaube auch, dass es kein Rezept gibt, um irgendwie an was ranzugehen, weil, wie du schon sagst, die Sachen sind so unterschiedlich und so komplex, aber auf unterschiedliche Ebenen. Und ich glaube, es wäre auch schade, wenn man irgendwie ein Rezept hätte, mit dem man irgendwie so durch seine Arbeit durchmarschiert, weil es ist ja letztendlich Kunst und deswegen ist das Rezept, glaube ich, immer ein anderes.
Sorry, Life Coach.
Naja, aber was jetzt die Partitur angeht, ist es auch unterschiedlich. Also wenn ich die bekomme, ist es irgendwie meistens so, dass die Partitur an sich schon mich in irgendeiner Form anschreit. Sie will irgendwas Spezielles und sie will irgendwo angefangen werden. Und das ist meistens irgendwie, erklärt sich das irgendwie von selber. Dadurch, dass gerade Musik ja erstmal eine zeitliche Kunst ist und ich als Dirigentin natürlich erstmal Zeit organisieren muss, ist oft der erste Schritt, erstmal zu schauen, also erstmal natürlich, wie ist die Besetzung, was habe ich für Instrumente, habe ich irgendwelche Zusatzinstrumente, gibt es Elektronik, gibt es irgendwie Video dabei, also ich mache ja auch viel neues Musiktheater vor allem und danach kommt erst alle anderen Schritte, also ich beschäftige mich immer erstmal wirklich mit der Partitur und noch gar nicht mit irgendwelchen anderen Bezügen oder mit irgendwelchen Historien, die da irgendwie damit zusammenhängen.
Wie ist es denn? Ihr macht ja beide auch viel neue Musik oder arbeitet mit Komponistinnen. Wie ist es denn im Vergleich zu diesen alten Stoffen wie Strauss? Was findet ihr auf der einen, was findet ihr auf der anderen Seite? Oder ist es, denkt ihr auch manchmal nach so einer Frau ohne Schatten, jetzt mal lieber nur noch neuen Shit?
Die Idee ist nicht ganz fremd. Das ist wirklich komplett unterschiedlich. Bei einem Stück bei Frau in Schatten oder Rosenkavalier oder Figaro oder Carmen oder Aida oder Don Carlos oder die ganzen Sachen, die neulich waren oder kommen, das ist immer, es gibt eine Erwartung auf eine Interpretation. So, es gab schon so viele Inszenierungen von diesem Material, man muss irgendwas sagen, was neu ist oder relevant. Bei neuer Musik ist es wirklich fast genau das Gegenteil. Es ist, ich finde, meine Verantwortung bei einer neuen Oper ist zu sichern, dass andere Produzenten Lust haben auf eine zweite Produktion. Mhm. Es ist wirklich so. Es ist einfach so, es gibt viel zu wenig zeitgenössische Oper jetzt auf große Bühnen und man muss das in so eine klare Art und Weise präsentieren, dass es klar ist, dass die Geschichte erzählt wird, dass das Publikum gefasst wird, weil es ist, ich habe das so oft gesehen, dass ein neues Stück wird mit einer spärdigen, komischen Inszenierung, wo es halb moderne Tanz ist und niemanden versteht die Texte und es ist, und ich bin bei neuer Oper fast etwas konservativer in die Präsentation, weil die A und O ist, dass die Wünsche von der Komponist und Librettist in so eine dynamische, appetitliche Art und Weise präsentiert sind, dass es Lust gibt, so das Stück im idealen Form in die Repertoire zu bringen.
I am bored with this life. I am a traitor. As far as my knowledge goes, I am the only one who doesn't want to be one of us. My biggest wish is to be our enemy, the human. They seem to have a good life, you see, for what I have heard. They say most of the human women are pregnant out of love. I am bored with this life. We don't love each other. We're not social. We don't support each other. We are just.
Ist es schwer, so eine Intimität zu erzählen in der Oper? Also im Vergleich zum Film ist es ja nicht so ganz evident zumindest.
Ja, man hat keinen Close-Ups, aber man hat Musik. Und das wenn man hat immer die direkteste von allen Mitteln, irgendwie so direkt in die Seele zu bohren. Und das ist immer stärker, glaube ich, als Dialog. Nicht immer, ich meine, aber das ist der Schönheit an Oper, dass man wirklich so eine man überspringt quasi die Synapsen von Sprache und Logik, weil eigentlich das hat keine Logik. Es ist einfach alles künstlich. Ich meine, niemand singt für 5 Stunden in diese, so einfach so, man hört keine Texte und man bekommt eine Geschichte. Das ist einfach alles künstlich. Aber das ist das aus dieser wahnsinnigen Schichten von Künstlichkeit so eine Ehrlichkeit kriegen kann. Das ist, was nur Musik kann und wirklich nur Oper.
Ja, ich stelle mir das manchmal schwierig vor, jetzt so, bei so einer kleinen Besetzung ist es was anderes, aber bei einem riesen Cast so eine sehr persönliche Idee oder Vision zu einem Stoff zu vermitteln. Wie machst du das? Also bist du da ganz bei dir oder musst du auch manchmal irgendwie autoritärer sein, als du es eigentlich bist, um durchzudringen zu so einer großen Gruppe und ja wahrscheinlich auch zu vereinfachen, oder? Also damit es ankommt.
Ja, durchdringen ist quasi bestimmt für uns beide eine Sache, was tägliches Brot ist. Ja. I mean, you kind of need balls to do this, for sure. männlich oder weiblich. Ja, man muss, ich muss mindestens, oder alle, die hart Regie führen, man muss so überzeugt von diesen Ideen sein, dass man andere überzeugen kann. Und im besten Fall, man nimmt die Mitarbeiter mit auf der Reise in Regieland. Das ist natürlich toll, weil man Ausstatter hat auf der Seite und Dramaturgen und man hat ein Team, wo man auch Sachen entwickeln kann. Ja, wenn ich überzeugt bin über eine Lesart, dann brauche ich quasi Menschen, die einfach mitgehen. Und da muss man manchmal leise sagen, komm mit, und manchmal mit Faust auf den Tisch klopfen und sagen, du kommst jetzt.
Ja, das ist, ich muss dran denken, bei diesem Vermitteln von solchen Ideen, zum Beispiel im Kontext von Theater, es gibt so ein schönes Interview, Gregor Gysi interviewt Christoph Schlingensief über seine Zeit in Bayreuth, über die Inszenierung, und dann hat er, was war das denn hier, Gurnemanns, das ist Parsifal. Ja, und dann sagt der Christoph, dann war er da in diesen Proben und dann sagte er, jetzt müssen wir mit dem ganzen Team und den Sängern, jetzt müssen wir uns erstmal zusammensetzen und über Erlösung sprechen. Und was ist das denn eigentlich und was bedeutet das und so. Und dann, es hat nicht so richtig gut funktioniert und ja, es kriselte schon ein bisschen. Und dann hat er gesagt, okay, ich muss hier anders weitermachen, ist nach Hause gegangen, hat sich die alte DVD von Parsifal rausgeholt, hat es angeguckt und dann sich einfach die Regieanweisung abgeschrieben, ist am nächsten Tag in die Probe gekommen, hat gesagt, okay, du gehst auf die linke Seite der Bühne, du kniest nieder, hebst die Hände zum Himmel, betest, stehst auf, kniest wieder nieder, betest, du läufst über die Bühne, kniest wieder näher, stehst auf, betest, drehst dich um, und hat dann so ganz konkrete, klare Anweisungen gegeben und danach kamen alle dann und haben gesagt, so eine tolle Probe. So macht man das, und das finde ich ein ganz interessantes Beispiel, also für das, aber ja. Das ist ja so ein Thema, oder? Für dich auch Kommunikation mit großen Gruppen, also in meiner Erfahrung ist es so, dass je größer die Gruppe, desto schwieriger und unschärfer wird das auch manchmal, desto eindeutiger und klarer müssen die Botschaften sein, und es wird dann manchmal der Komplexität der Stücke nicht gerecht.
Ja, aber letztendlich, je unklarer und je größer die Gruppe und je unklarer die Kommunikation, desto mehr Raum für Missverständnisse gibt es auch. Und das macht es dann, glaube ich, manchmal schwer, irgendwie alle irgendwie mitzunehmen. Aber ja.
Wie machst du das?
Ich glaube, auch das hängt sehr von der Gruppe ab. Es gibt Ensembles, die brauchen, oder die sind mehr an Bilder gewohnt, an eine bildhafte Sprache, andere brauchen nur zack, hier, lauter, leiser, sowas in der Art, und ich glaube, es ist immer so ein bisschen so ein Abspüren, so ein Rantasten dann, und auch in verschiedenen Stadien der Erarbeitung auch unterschiedlich. Also es braucht vielleicht auch mal dieses Aufmachen des ganzen Kosmoses und der ganzen Richtung und dann aber auch wieder einfach konzentriertes Arbeiten und ganz klare Ansagen, nicht oder gar nicht reden. Manchmal ist nicht reden auch viel besser und zeigen und so über Mimik zu arbeiten, als zu viel zu reden. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber...
Ich bin nicht eine Regisseurin, die da sitzt mit allen und sagt, ja, wie machen wir die Szene, wir sprechen über Erlösung. Das wäre, glaube ich, ja, wäre wahrscheinlich auch mit dieses, du fängst an von links, du gehst rechts. Aber ich war Sängerin und das habe ich auch gemocht. Als Sängerin, du hast schon die Musik gelernt. Du weißt schon, was deine Texte bedeuten. Du weißt, du hast schon eine Idee von deiner Figur. Und ich habe mindestens damals jemanden gebraucht zu sagen, okay, so kommst du rein, das ist quasi unbedingt so, wie es dir geht heute, das ist die Geschichte von der Szene, du gehst hier, du gehst da, du gehst hier, du gehst da. Und dann, mindestens in meiner Erfahrung, können intelligente Sänger das connecten und irgendwie daraus eine Geschichte oder ein Bild machen. Und ich kenne auch wahnsinnig kluge Sänger, die super genervt werden, wenn die auf Proben kommen und ein Regisseur einfach keinen Plan hat. Sagt, ja, maybe... Es gibt einen Stuhl. Nee, oder? Nee, ohne Stuhl. Ja, was denkst du? Ich meine, das so erstens auch, es ist eine bezahlte Sache, aber keine Regisseurin würde das wagen. Mhm. Irgendwie bezahlterweise ist das nur ein Konzit von männlichen Regisseuren, die kommen und die erwarten, dass alle werden irgendwie so coole Angebote machen. Und ja, wie siehst du die Szene? Und ja, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es doch einen Stuhl. Ja, irgendwie in diese Sache. Und bezahlterweise, ich kenne auch keine andere Regisseurin, die so irgendwie auf einer Probe gehen würde. Und ja, man muss sehr klar sagen, was man will. Natürlich, es gibt eine konzeptuelle Seite, so quasi die Gesamthandlung muss man ein bisschen handfest irgendwie nehmen. Jeder Regisseur muss das machen und auch in der Handwerk, wenn man da vor Sänger ist oder vor Chor oder Technik oder... ich habe Ihnen vorher gesagt, dass ich habe schon ein Schauspiel inszeniert und das Unterschied zwischen Schauspiel und Oper ist wirklich, in Oper, du musst schon alle Antworten haben am Anfang und in Schauspiel, du darfst keine Antworten haben. Ja, sonst werden die empört. Aber bei Oper muss man irgendwie schon wissen, wenn die kommen und sagen, ja, tragen die Herren Statisten auch ihre Stiefel schon am Anfang von dritten Akt, dann am ersten Probentag muss ich das wissen. Und das ist irgendwie schon so, auch wenn man das nicht genau weißt, man muss echt ziemlich gut und überlegend bullshitten können. Das ist dann auch eine wichtige...
Bullshitten können?
Oh Gott, yeah. Ja.
Ja, ist in der Musik aber genauso.
Ja, ja.
Das ist auch voll verloren.
Wie macht ihr das so?
Ist es jetzt stimmhaft oder stimmlos, der Vokal oder der Konsonant? Hauptsache eine Antwort.
Oder? Und dann später kann man das ändern.
Ja. Ja, aber besser nicht.
Ja, also, ja, eben.
Man
ja.
kann schon Dinge ändern, aber nicht... Zu viele.
Aber natürlich entwickelt man auch Sachen, aber so um die Entwicklungen zu machen, muss man ein Framework haben. Es muss irgendwie eine Struktur haben.
Mhm. Also klar, je kleiner die Gruppe, desto mehr die Möglichkeit zum Dialog, was total schön ist. Aber je größer die Gruppe ist, desto mehr muss man halt eine klare Linie haben und kann halt auch nicht alles bis ins kleinste Detail durchdiskutieren. Aber das liebe ich auch an kleineren Ensembles, dass man eben sich austauschen kann und dass man irgendwie die Spielbälle mehr aufnehmen kann als bei einem großen Orchester. Wobei es natürlich auch da Möglichkeiten gibt, aber es ist einfach mehr so eine Person vorne und letztendlich halt doch ein etwas undemokratischer Prozess, das Ganze, der, glaube ich, dadurch irgendwie... auch zum Leben gebracht wird, dass man eben respektvoll mit den Leuten umgeht und also versucht, die den Raum zu schaffen, dass sie das Beste irgendwie geben können, dass sie so spielen, dass sie alles geben. Und dann ist es schön.
Was ist das Schönste, was passieren kann für euch?
Ich meine, es ist natürlich toll, wenn die Menschen, die halt eine Produktion machen, es lieben. Und mit Herz und Seele spielen. Und natürlich die Krönung ist, wenn das Publikum das genauso schätzt wie die auf die Bühne. Einfach, dass man diese Dynamik hat, dass man spürt die Liebe von den Menschen, die das machen, auch die Liebe von den Menschen, die das annehmen auf der anderen Seite. Dass dieser Austausch, wenn es funktioniert, ist das ziemlich unschlagbar.
Kann man das beeinflussen?
Ich beneide Maler und Schriftsteller, weil was die auf einen Leinwand stellen oder was die schreiben, wird eins zu eins übernommen. Und in so eine heterogene Medium wie Oper, du hast so viele Menschen und du bist nur so gut wie der bockigste, schlechteste Mensch, die du hast. man ist nur nicht gemessen an die toll sind, man ist gemessen an der keine Ahnung. Und nein, man irgendwie so, ja, man kann 6 Wochen arbeiten auf eine geniale Projekt und dann am Tag der Premiere ist jemanden krank. Und es kommt ein Einspringer oder jemand singt von der Seite und irgendwie so, es gibt tausende oder keine Ahnung, oder es ist eine Covid-Welle und die Besetzungen im Orchester sind plötzlich anders und alles, was geprobt wird, wird vergessen oder der Hornist ist irgendwie, hat eine harte Nacht irgendwie letztes gehabt und keine Ahnung, es ist irgendwie, es ist so crazy, aber wenn, es gibt diese Momente, wo es echt perfekt läuft, aber es ist auch live und man kann das in einer gewissen Sinne irgendwie beeinflussen, aber man kann es nicht ganz kontrollieren. Nee.
Vielleicht ist man aber selber da auch, wenn man da so drinsteckt, zu sehr mit der Lupe dran und für einen bricht dann die Welt zusammen, wenn dann eben der Hornist eine schlechte Nacht hatte. Ich weiß nicht. Also ich glaube, nicht alles, was nicht ganz so ist, wie es vorher mal war, ist gleich der Zusammenbruch für eine ganze Produktion. Vielleicht von der eigenen Welt, ja. Aber von außen vielleicht nicht unbedingt. Zumindest lasse ich mir das manchmal sagen.
Niemanden hat es gehört, niemand hat es gesehen.
Nein, natürlich in unterschiedlichen Ebenen. Ja.
Es ist auch ein Glücksding. Auch manchmal hat man diese perfekte Konstellation von Menschen und man weiß nicht, wie es stattgefunden hat. Und dann manchmal, wo es eigentlich perfekt laufen sollte, tut's nicht. Und man versucht an diese Dynamik irgendwie so nachzuforschen, was funktioniert nicht und warum ist es nicht so cool. Oder man genießt es, wenn es da ist, und wenn es nicht da ist, man hat Handwerk und keine Ahnung, es muss eine Energie im Raum sein. Und es ist irgendwie so ganz viel, ich finde so mit Regie und Dirigat zusammen, wenn das gut passt. Ich habe ganz viele moderne Oper mit Titus Engel gemacht zusammen und ach, wenn ich ihn im Zimmer habe, dann läuft alles gut. Und irgendwie halt, das ist auch das Ding in dieser Branche, wir sind alle Nerds. Ich meine, wir haben es auch nicht so einfach gehabt als Kinder. Wir haben alle mit unseren Butterbrote in die Klassenpausen da gesessen und geredet, statt irgendwie Ball zu spielen. Das ist irgendwie, das muss man auch.
Das verbindet, ne?
Ja, ohne Witz.
In Theaterzitaten, oder?
Ja, genau. Und irgendwie, das ich glaube, wenn man so Nerd-Liebe findet, anstatt irgendwie auf diese Strukturen zu donnern und halt irgendwie so, es ist sehr, keine Ahnung, irgendwie so die Hierarchien sind manchmal so irgendwie so kalzifiziert oder sowas hier, und das, wenn es irgendwie auf das Nerdige kommt, wo wir alle irgendwie angefangen haben, dann man muss das Nerd-Kern finden, einfach.
Den Nerd-Kern finde ich gut.
Gut.
Du hast die Balls ja erwähnt vorhin mal. Ändert sich was im Führungsstil dadurch, dass es mehr Frauen gibt in den Positionen? Ist es was ihr reflektiert oder irgendwie spürt? Oder ist es eigentlich eher nervig, dass es dann betont wird, wenn zum Beispiel in Paris stand irgendwo, es gab einen Frauenhype an der Oper?
Ja, weil eine Regisseurin und eine Dirigentin
zusammenkamen. Oh, das haben wir auch demnächst.
Wahnsinn, oder? Das habe ich auch in Salzburg gehabt im Sommer mit Johanna Malwitz. Jetzt ist es irgendwie so quasi eine, oh my God, it's terrible, ja. Yeah. Gynophoblips oder was auch immer das heißt. Genoch, like Apocalypse in Gyno habe ich gelesen. Ja, it's like, yeah.
Cool. Ja, echt?
Ja. Ja. Wow. Like Gynocalypse. What the fuck is happening? Ja. Ich meine, es ist eigentlich, ich glaube, das ist das Große, was uns als Frauen in diese Branche ausmacht, ist einfach eine Penislosigkeit. Das ist einfach, ansonsten sind wir, und das ist irgendwie bizarr, weil ich irgendwie immer mich verteidigen muss für irgendwie das weibliche Blick auf irgendwas oder eine feministische, ich glaube, manchmal habe ich das viel leichter, irgendwie Sex und Blut auf eine Bühne zu stellen als Männer. Weil niemanden sagt, das ist irgendwie so eklige Männerzeug, wenn ich das sage. Es ist schwer zu sagen mit einer total schönen Dirigentin neben mir, aber ich finde es total komisch, dass alle Dirigentinnen fotoreif sind. I would like a fat, ugly conductor that's a female. auch. Aber irgendwie so, dass ich meine, ich kenne so viele Frauen in dieser Branche. Ich meine, in Regie ist es unerklärlich, weil eigentlich in Regiehochschulen ist es bis zu 100% weiblich. Und wirklich so irgendwie so in die Regiehochschulen haben so pro Jahrgang vielleicht ein Typ oder sowas. Und dann, wenn man auf diese Regieassistenzebene kommt, ist es plötzlich so vielleicht 80% Frauen. Und dann, wenn man sieht, also in Regie, ist es plötzlich so fast nur Männer. Und ganz, ganz weit oben, so ist es wirklich so, die ganze Hype ist immer noch diese gleiche 8 Regisseure, die quasi überall rumtransportiert sind und
bei den vielleicht sehr ausgestellten Führungspositionen nehme ich das auch so wahr. Jetzt bei Interpretinnen zum Beispiel würde ich sagen, ist das nicht der Fall.
Die müssen auch keine Genies sein. Aber die Frage ist ja auch, brauchen wir noch diese Genie-Idee? Und ist es nicht vielleicht auch eine Chance, dass da sich generell was ändert? Also
ich glaube, wir suchen das immer noch in die Musikbranche. Das ist irgendwie, it's a great story. Ein Genie, so quasi so Prodigy als Kind, der irgendwie so quasi.
Das verkauft sich gut.
Ja, ist mega gut. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke immer wieder, irgendjemand hat mir gesagt, so name 5 female geniuses. And I was like, Louise Bourgeois? Und ich meine, so gleich irgendwie könnte ich 20 Männer nennen. Und das ist irgendwie so, ich glaube, das ist auch ein Ding, so wir können gute Erzähler werden, wir könnten sehr gut in unserem Handwerk sein, aber irgendwie so dieses, keine Ahnung, Barenboim, Thielemann, Sinopoli, so einfach so, dass das diese Stratosphäre, das akzeptieren wir nur, ich auch und vielleicht auch Orchestern. Das ist immer noch der Land von Männern.
Wenn du die du da gerade genannt hast, so nennst, denke ich, vielleicht ist es verbunden mit Macht.
Ja, du musst ja als Genie auch so ein bisschen assi sein auf eine Art, oder?
Also aber assi wird akzeptiert von Männern.
Das wird erlaubt. Genau.
Aber das wird akzeptiert von Männern, aber von Frauen wird dieses Ultrasoziale so und auch so in Intendanzbereich. Ich meine, wenn ein Mann sagt, no, so wird es sein, das wird irgendwie akzeptiert für männliche Intendanten, aber von Frauen wird so dieses Demokratische und ja, wir arbeiten alle zusammen, halten Hände und diese extreme soziale Kompetenzen, was man mit Frauen assoziiert, werden alle erwartet, aber Männer können sagen, nö, bitte, mach das. Ich meine, ich bin gut befreundet mit Laura Berman, so die Intendantin von Hannover, die damals Operndirektorin in Theater Basel war, auch mit Frauke Roth. Sie ist jetzt die Chefin von die Dresdner Philharmonie. Ich kenne auch die werdende Intendantin in Dresden, Nora Schmidt. Es gibt fantastische Frauen in dieser Branche, die einfach eine Hoffnung geben. Ja, die eigentlich auch eine neue Stil vielleicht entwickeln, das nicht irgendwie so quasi die weibliche Form von männlicher Leitung, aber das wirklich so quasi, dass Konstellationen, Zusammenhänge, Verknüpfungen, Hierarchien irgendwie so neu gedacht werden. Aber im Großen und Ganzen ist es mehr oder weniger, wie es war, als ich nach Deutschland kam vor 20 Jahren.
Krass. Wie könnte es denn aussehen in 20 Jahren?
Ja, ich glaube, es gibt einen Moment, der gerade vor uns steht. Ich meine, wir sagen auf Englisch ein Come-to-Jesus-Moment, wo man irgendwie echt so mal mit ganz weit offenen Augen den Zustand von der ganzen Kulturbranche anschauen muss. Was wir machen mit Technologien auf jeden Fall, wie wir klassische Musik, Oper, Konzerte überhaupt konsumieren, wird ganz anders aussehen in 20 Jahren. Überhaupt das Recht zu haben, so viel Geld auszugeben für diese Kunstmedium, das werden wir verteidigen müssen. Und dann werden wir sagen müssen, wir haben eigentlich was an einem Publikum anzubieten, was wirklich so für die Gesellschaft notwendig ist. Und es kommen Themen wie Nachhaltigkeit, Vielfalt, wie gesagt, so Technologie wird eine große Sache. Ja, und das ist nicht eine Sache für 20 Jahre. Ich glaube, so Menschen, die jetzt Intendanten werden, müssen diese Sachen eigentlich jetzt thematisieren, weil es ist nicht selbstverständlich, dass wir das Recht haben, so zu produzieren, wie wir einfach das gemacht haben eben bisher.
Ja, ist lustig, weil wenn man sich so die Welt anschaut, Krieg in Europa, Corona gerade irgendwie noch so auch irgendwie am Start, und man könnte ja sagen, das Letzte, was einem einfällt, ist, in die Oper zu gehen in so einer Zeit, Energiekrise und so weiter.
Ja.
Man könnte aber auch sagen, das Erste, was einem einfällt, ist ja, in die Oper zu gehen. Und, aber dafür müssen wir, glaube ich, wirklich noch mehr Argumente sammeln. Ja. Oder ja. Erfahrungen sammeln, damit reinzugehen und das zu erleben und dann verändert rauszukommen und das anders erzählen zu können.
Deswegen braucht es auch neues Musiktheater. Damit das, was jetzt gerade passiert und wichtig ist und die Leute beschäftigt, verhandelt wird und künstlerisch erlebbar gemacht wird.
Aber das ist irgendwie auch total komisch in der Opernbranche, weil wenn man jetzt eine Uraufführung irgendwie so beantragt für 2027 und wir thematisieren unsere Welt jetzt, dann ist es irgendwie so, das ist echt schwierig bei Oper, so Aktualität überhaupt irgendwie so als Thema zu haben, weil die Vorläufe sind einfach so, wie sie sind, oder?
Aber das ist ja auch ein Wert, weil ich meine, so News, die sind ja auch in der Woche wieder verändert, oder? Und eigentlich geht es ja gerade darum, diese Kernfragen zu extrahieren, die eben nicht trendabhängig sind, sondern tiefer gehen.
Ja. Aber das auch, ich hab irgendwie ein bisschen Recherche gemacht über so Konfliktzeiten und Kultur, und eigentlich in Kriegszeiten blüht Sachen wie Musicals und Operette auf, weil eigentlich Menschen haben Lust auf Escape. Es ist nicht, dass man irgendwie unbedingt so quasi da in die Theater gehen möchte und irgendwie eine Stück über eine absolut unmoralische Krieg zu sehen. Man will eigentlich so halt eher Singy, Singy, Dancy, Dancy haben. Und das irgendwie, das Problem ist, dass Singy, Singy, Dancy, Dancy gerade am einfachsten und billigsten kommt über das Handy. Muss wirklich ganz neu sortiert werden, was wir überhaupt machen wollen und wie wir das machen möchten. Und ich weiß nicht, wie man das macht. Eigentlich, also man sagt Sachen wie, wir müssen in Dialog kommen mit Menschen und halt, was die sehen wollen, but that's all sort of like pretty marketing bullshit auch, weil eigentlich, und wir sind auch alle so, ich liebe die neue Musikszene, aber weil es ist wahnsinnig idealistisch, aber das ist immer noch auch eine Seifenblase.
Klar.
So quasi, das ist irgendwie, es ist, ich würde auch irgendwie ansonsten wirklich so nur Sarah Nemsdorf und irgendwie Michael Wertmüller und irgendwie geile neue Projekte so auf die Bühne bringen, aber das ist auch eine Sache, was irgendwie für ein Publikum manchmal schwierig ist.
Jeder bleibt ja oft auch in seiner eigenen Ecke, ne? Das betrifft die alte Musik und die neue Musik auch. Man beklagt sich aus der Ecke der neuen Musik ganz oft darüber, dass sie nicht gespielt wird in den normalen Konzerten, in Anführungsstrichen. Ja. Ich beklage mich sehr gerne darüber, dass auf neuen Musikfestivals keine alte Musik gespielt wird. Weil ich finde, dieses totale Spezialisieren, das führt ja in eine Sackgasse. Mhm. Es ist gut, mal mit der Lupe zu gucken, so, aber eigentlich.
Dann wieder rauszoomen auch.
Ja.
Man soll ja keine gute Krise verschwenden, wie Churchill sagt. Deswegen mal gucken, was passiert.
Aber es gibt auch Hoffnung. Ich meine, es gibt auch coole Ideen, coole Projekte und.
Was macht dir Hoffnung?
Ich habe irgendwie Hoffnung auf was experiential einfach so, weil ich meine Lieblingsart immer noch so klassische Musik zu konsumieren ist zu Hause alleine mit guten Boxes und Rotwein.
dir Hoffnung?
Letztens war eine Freundin von mir bei einer Produktion von mir und sagte danach, sie hatte den ganzen Abend das Gefühl, sie wird am Hirn gekratzt, ohne dass sie vorher wusste, dass es sie da juckt. Und das ist bei jemand, die sonst mit neuen Formen von Musik nicht viel Berührung hatte. Und es hat mich so gefreut irgendwie, dass es, wenn die Leute kommen, dann doch irgendwie begeistert sind davon oder was damit anfangen können, im positiven oder im negativen Sinn. Und es gibt's.
Wir haben noch eine letzte Frage.
Echt?
Oder? Cool. Strauss hat nämlich gesagt, es wäre schon okay zu sterben, aber er will noch einmal den Tristan dirigieren. Habt ihr auch sowas?
Das heißt, ein Stück, den man unbedingt machen muss.
Nee, eine Sache, ein etwas, was du tun möchtest vielleicht noch. Kann ja auch was anderes sein, oder?
Das ist eine echt interessante Frage. Vor ein paar Jahren, war ich in Costa Rica und ich habe an einem Strand, an einer sehr stürmischen Nacht, kam die ganze riesen Seeschildkröte am Strand. Und die haben alle ihre Eier gelegt. Und man kann da mit einem, man hat irgendwie einen Guide und die haben irgendwie so mit dieser roten Taschenlampen uns ganz leise vorbeigebracht. Und die sind alle in einer Trance und die schlüpfen die Eier raus und die mit dieser riesen, keine Ahnung, Pfoten, irgendwie so schaufelnder Sand. Und das war phänomenal, aber das würde ich nicht, das war dieser eine Moment. Ich würde gern das aber in anders haben, irgendwo anders und diese Momente, die, wo die Zeit steht einfach still. Und es kann nicht wieder stattfinden, aber für diesen Moment war das ewig und naja, es wäre für mich nicht Tristan und auch nicht Riesenschildkröte, aber sowas Ähnliches in einer anderen Farbe irgendwann mal anders zu erleben, bevor ich sterbe, wäre wunderbar.
Zeit haben, glaube ich. Ich habe als Kind auch irgendwie Stellen 100 Mal gehört, so immer die gleichen 50 Takte oder so. Mhm. Ich mache das heute nicht mehr, weil irgendwie die Zeit fehlt und ja, so dieses einfach nur hören und einfach sich hingeben findet selten statt, weil es immer irgendwie einen professionellen Hintergrund oder so oft hat. Dabei ist es so schön und da kommt man ja eigentlich auch her.
Ja.
Das war Des Pudels Kern. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse und zu Gast waren heute Lydia Steyer und Friederike Scheunchen.
Die Partner von Des Pudels Kern sind die Kölner Philharmonie, das Mozartfest Würzburg, das Festspielhaus Baden-Baden, die Kunstfestspiele Herrenhausen, das Beethovenfest Bonn, BASF Konzerte, das Musikkollegium Winterthur und das Bruckner Jubiläum 2024. Co-Produktionspartner ist WDR3, das Kulturradio.
Wir danken auch sehr herzlich der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL. Mehr Infos zum Pudel, eine Playlist und alle bisherigen Folgen findet ihr auf Apple, Spotify und auf despudelskern.de.